Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orke Cool trifft, dem Format hier bei Orke Cool, in dem ich, Domstadt freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch heute, beziehungsweise dieses Mal. Ich hatte zu Gast einen Menschen, der ein Experte seines Fachs ist, und zwar Simon Trümpler. Im Netz auch unterwegs mit seinem Nickname Simon Schreibt. Darüber werden wir sprechen. Wir werden aber nicht nur über seine Nicknames sprechen, sondern vor allem über seine Arbeit, denn Simon hat für sich einen ganz besonderen Teil der Spieleentwicklung auserkoren als Fachgebiet, und zwar VFX. Ich möchte immer VFX sagen, aber so cool bin ich nicht. VFX. Im Grunde Effekte. Effekte in Spielen, von Fußspuren im Schnee über Wüstenstürme bis hin zu den Funken, die zwei Schwerter schlagen, die aufeinander dröhnen. Das ist Simons Job und Simon macht das hervorragend. Das ist einer dieser Menschen, der eine wahnsinnige Fähigkeit entwickelt hat, in dieser Sparte zu arbeiten. Er dokumentiert seine Arbeit aufs Penibelste, teilweise auch für Lehrzwecke. Er hält auch Talks über seine Arbeit. Er dokumentiert vieles auf seinem Blog Simon Schreibt, den ich auch verlinken werde in der Folgenbeschreibung, und hat dementsprechend auch extrem viel zu erzählen. Und wenn dem noch nicht genug wäre, es gibt noch was anderes. Und zwar, weil Simon sich dachte, Mensch, ein bisschen Freizeit ist am Ende der Woche noch übrig, hat er sich gedacht, naja, entwickle ich einfach noch ein Spiel. Und dieses Spiel heißt Cozy Space Survivor, ist ein gemütliches Weltraumspiel, Roguelite mit ganz viel Herz und Gemütlichkeit. Eine Demo gibt's schon seit einigen Monaten da draußen, der Release soll auch irgendwann dieses Jahres sein. Und darüber haben wir natürlich auch gesprochen, weil das mal wieder interessant war für mich, so ein bisschen zu erfragen, na, wie ist das denn so? Wie sehen denn die Erfolgschancen und auch die Erfahrungen ganz generell aus für jemanden, der einfach für sich sagt, ohne großes Marketingbudget, so, ich besitze die Fähigkeiten, ein Spiel zu machen. Und jetzt mache ich einfach mal ein Spiel und gucke, was passiert. Wie er Aufmerksamkeit bekommt, ob er Aufmerksamkeit bekommt für sein Spiel und auch Wishlists und Käufe und all dies und das, darüber haben wir auch philosophiert. Und das Drumherum dieser Folge ist dieses Mal fast genauso besonders wie das Gespräch selbst, denn Simons Gespräch mit mir war das allererste, das ich aufgenommen habe in meiner neuen Wohnung. Manche von euch da draußen haben mir diese Saga, diese Odyssee mit verfolgt, die ich immer wieder zum Thema gemacht habe, weil die letzten Monate sehr anstrengend waren in vielerlei Hinsicht. Und jetzt ist es aber gelungen. Jetzt ist es passiert. Ich bin umgezogen und habe Simon, ich glaube, am ersten neuen Tag, also am zweiten Tag insgesamt in der neuen Wohnung zum Gespräch eingeladen, noch ohne Schreibtisch, da hat die noch keinen, der wurde erst kurz nach dem Gespräch geliefert, am späten Abend, und deswegen musste ich im Bett so eine komische Office-Lösung mir ausdenken und habe dann das Mikro eingeklemmt am Bettrahmen und die Notizen irgendwie auf dem Bett verteilt, es war alles nicht so ganz optimal, aber es hat funktioniert und ich freue mich sehr, dass wir das durchziehen konnten, weil es hat sich gelohnt, das Gespräch war hochinteressant und ich hätte noch viel länger sprechen können, aber es ging ja nicht, weil der Schreibtisch wäre dann geliefert worden. Außerdem hört ihr es vielleicht jetzt, dass noch ein gewisser Hall im Hintergrund zu vermerken ist, obwohl ich hier versuche, mit Effekten gegenzuarbeiten, aber das lässt sich noch nicht ganz vermeiden. Ich habe zwar mittlerweile einen Schreibtisch, aber sonst keine anderen Möbel bisher in der neuen Wohnung. Die kommen noch. Es ist momentan noch recht leer. Ich habe versucht, mit Teppichen und anderen Gegenständen zu arbeiten, um so ein bisschen den Raumhall einzudämmen. Und dann, wie gesagt, arbeite ich noch ein bisschen mit Effekten nach. Aber ich glaube, das kann man schon aushalten. Es lohnt sich ja auch, ne? Nicht nur wegen der Gespräche, die dann folgen, sondern auch wegen der Geschichte drumherum, warum es halt. Und das ist ja ein schöner Grund. Ich bin umgezogen. Und damit sind wir wieder am Anfang dieses Monologs. Naja, also, wir haben es geschafft, mal wieder eine Moderation überstanden, bevor es zum eigentlichen Gespräch kommt. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen, Simon Trümpler. Los geht's, ab geht's. Du hast mich hier wirklich, ne, es ist ja nicht so, als wärst du überraschend in diese Aufnahmelobby reingebrochen, aber weil das hier eben noch alles in diesem Umzugsdurcheinander ist, ist hier alles noch so, ich habe jetzt hier ganz viel Kram noch offen von der Aufnahme von vorhin, da habe ich mit Sina gesprochen für eine neue Folge Okay Cool holt nach, und das ist hier noch alles offen, dann denke ich mir, nein, also über Silent Hill müssen wir nicht sprechen. Wobei, gibt es da Berührungspunkte, wenn ich jetzt sagen würde, okay, alles klar, Überraschung, es geht gar nicht um dich, sondern um Silent Hill 2, was wäre die Antwort?
Ich bin da relativ neu dazu gestoßen. Meine Freundin hat mich letztens in das Thema eingeführt. Wir haben nämlich mal den Film geguckt und dann haben wir letztens die Let's Plays geguckt von 2 und 1. Und das ist mein Berührungspunkt. Ich grusel mich immer so, weißt du? Ich kann das nicht so gut.
Ja, ich habe das tatsächlich auch. Ich erzähle das ja immer, wann ich auch nur ganz grob die Gelegenheit dazu habe. Ich habe ja diese große Faszination für das Genre und gleichzeitig ist es eine absolute Nemesis. Und jetzt hier, in dem neuen Grundriss, in dem ich mich gerade befinde, wie beschreibe ich das denn? Ehrlich gesagt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, bis zu diesem Moment im Gespräch mit dir. Also, wenn dann hier der Fernseher stehen wird, wo er stehen soll, steht der in einer Art Wandnische. Und das ist ja per se schon gruselig genug. Aber die Implikation, die ist noch die viel schlimmere, weil jetzt fällt mir das erst auf. Wenn ich das wirklich so mache, sehe ich von dem Platz des Spielens aus, sage ich mal, nichts anderes in der Wohnung, außer diese Nische mit dem Fernseher.
Okay, ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber es erinnert mich gerade an eine Situation. Du kennst ja bestimmt Der Ring, diesen Film, der ganz gruselig ist. Also ich habe den nie gesehen, ich kann mir das nicht angucken, aber mir hat mal jemand erzählt, der hat den gesehen und dann schlafen gegangen und hat sich dann in der Nacht auf die Fernbedienung gedreht und dann ging dieser Fernseher an, einfach so.
Goodbye, also wirklich.
Ja.
Aber gibt es diese eine Erfahrung, die du hattest, seitdem du dann sagst, nö, das kann ohne mich leben, dieses Genre, oder ist das einfach, kennst du dich einfach gut?
Ich weiß, dass mir in der Grundschule gab es diesen einen, Mitschüler bei uns, der hat schon damals so Gruselfilme geguckt und der hat nur erzählt, was in Alien ein bisschen passiert. Und allein das hat mir schon Albträume gemacht. Nur diese Erzählung. Und das war nicht viel, was der erzählt hat. Und da habe ich gemerkt, so, boah, nee, das kann ich nicht. Und wenn ich dann... Ach, das Schlimmste sind immer so diese kleinen Mädchen, die irgendwie so rumstehen und Leute irgendwie, weißt du, also,
ja,
nee, das ist gruselig.
Bei kleinen Mädchen, das wirkt bei mir gar nicht, weil da denke ich mir immer, im Notfall, das schaffe ich. Also wenn die jetzt mich angreifen, das schaffe ich, das geht schon irgendwie körperlich, aber wenn du es dann mit anderem Kram zu tun hast, ich weiß übrigens auch noch, das hat gerade eine Erinnerung in mir wach geweckt, die ich schon lange nicht mehr im Kopf hatte, bewusst, bei meinem allerersten Bewerbungsgespräch, bei Gamona war das damals, als ich ja wirklich von der Archäologie in die Spielewelt reingewechselt bin, da musste ich auch erzählen von meinem Lieblingsspiel und da habe ich damals ein Spiel genannt, das ich da gerade gespielt habe und zwar heißt das Knock Knock von Icepick Lodge, die Pathologic 1 und 2 gemacht haben. Weiß nicht, sagt ihr davon irgendwie was?
Ja, Pathologic, ich habe es nie gespielt, aber ich weiß, dass der... hier hast du auch schon mal, glaube ich, im Podcast gehabt, da Story geschrieben hat.
Na, jetzt bin ich aber gespannt.
Doch, kennst du auch hier den, warte.
Deutschsprachig?
Ja, der.
Na, ich glaube, ich weiß es.
Storywriter, ich.
Fängt dir vorne mit dem F an?
Ich habe vorher, bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich noch überlegt, so, boah, warum bin ich jetzt eigentlich so nervös? Und ich glaube, das ist genau die Situation. Ich bin nämlich mit dem Namen nicht so gut. Und das ist immer so unangenehm. Also nicht, weil ich jetzt, ich finde das nicht so schlimm, wenn man auch mal vergesslich ist oder so, aber ich finde das immer für die Leute unangenehm, die man vergessen hat, weil das wirkt ja so, als wären die nicht irgendwie cool oder wichtig oder sowas. Wenn man sich an den Namen nicht erinnern kann.
Aber es gibt keinen Grund zur Nervosität. Es ist, weißt du, ich bin mir nicht mal sicher, ob überhaupt das Aufnahmeknöpfchen gedrückt ist. Das ist jetzt hier nur zwischen uns beiden. Das ist einfach nur, weißt du, oh, ich kann von hier aus sehen, dass du in diesem Moment nachschaust, ob das Recording-Knöpfchen leuchtet.
Nee, ich google nach Pathologic und wollte in die Credits gucken.
Sehr gut. Ah, doch,
aber nee, aber mir ist gerade eingefallen, mich verbindet ja auch eine kleine Geschichte mit Gamona tatsächlich. Und zwar, haben wir damals bei Sacred 2, da war ich 3D-Grafiker und das war auch mein erster Job und so, es war ganz cool. Und da gab es irgendwann so einen Developer-Log auf der Webseite. Also da hatten wir in regelmäßigen Abständen, haben wir dann für die Webseite eben kleine Artikel geschrieben. Und da habe ich auch ein, zwei geschrieben tatsächlich. Und bitte nicht danach googeln. ist sicherlich nicht das beste Text und so, aber ja, das hat mich gerade daran erinnert, dass ich da.
Und warum ich das überhaupt erzählt habe, um das nur zu Ende zu führen, weil das kommt zu einer Frage zu dir, die jetzt mal dann so ein bisschen in deine Biografie wandert, und zwar, oder in dein Schaffen. Und zwar habe ich damals von diesem Knock Knock erzählt, ein Spiel, wo du so einen Jungen spielst, aber auch in so einer albtraumhaft verzerrten Welt, der durch ein mehrstöckiges Gebäude laufen muss und verschiedene kleine Mini-Aufgaben löst und währenddessen aber von Geistern gejagt wird. Und jeder Geist hat eine eigene Regel, was er erfordert quasi, damit er auf dich zujagen kann und wie man ihn ausweichen kann von Dingen wie stillstehen im Level, in die Dunkelheit gehen, ins Licht gehen und so. Und dieses Learning bei Failing, das war so eine ganz intensive Erfahrung, davon hatte ich auch Albträume. Und das führt mich jetzt zu der Frage, übrigens Albträume auch nur, als ich davon damals erzählt habe, das war so intensiv alles, naja. Und das führt mich zu der Frage, so, also, es ist ja jetzt so, du bist ja jetzt, ne, du bist in der Spielebranche unterwegs, du hast ein Fachgebiet, zu dem kommen wir noch, aber du hast ja jetzt auch maßgeblich hauptverantwortlich ein Spiel gemacht, beziehungsweise bist gerade mit dabei. Das heißt, du hast das Werkzeug in den Fingern. Und jetzt frage ich mich, wie cool wäre es eigentlich, ein Horrorspiel von einem Entwickler oder einer Entwicklerin vorgesetzt zu bekommen, die eigentlich gar keinen Bock auf das Genre haben, weil sie Angst haben. Wie cool wäre das denn, als so eine Art Experiment, ein Horrorspiel, das gemacht ist von jemandem, der Angst hat vor Horrorspielen? Ist das nicht? Also, wenn wir jetzt in einem Meeting sitzen würden, würdest du jetzt die Frage stellen, ja, was macht man da? Und dann wäre die Stille im Raum, das weiß ich noch nicht. Aber ich finde den Pitch toll.
Ja, ich bin unsicher. Also,
das sind die Geräusche, die möchte man hören, wenn man eine Idee vorschlägt.
Nein, okay, also es ist ja so bei Spielen, und das wissen wir alle, die Umsetzung macht's und nicht die Idee. Ne? Ja. Von daher ist deine Idee natürlich exzellent, sie muss halt nur gut umgesetzt werden. Und ich glaube, ich wäre da nicht so gut drin, weil ich gemerkt habe in den Jahren so, dass ich im Design und so echt nicht gut bin. Und wenn es da noch gruselt, dann ist ja noch schlimmer. Ich glaube, es wäre das langweiligste Gruselspiel, was es geben würde, aber es ist vielleicht interessant. Nee, es ist tatsächlich nur eine Sache, die mir manchmal auffällt, um so interessante Dinge zu gestalten oder Charaktere darzustellen, dann ist manchmal so dieser Reflex zu sagen, das ist ein Pilot, aber der hat Höhenangst. Und das soll dann so eine interessante Sache generieren. Und ich muss sagen, bei mir ist es so, das nutzt sich relativ schnell ab. Also wenn man das einmal so in irgendeinem Adventure oder sowas gesehen hat, dann beim nächsten Mal denke ich mir so, ja, okay, das klang vielleicht auf dem Papier interessanter, als es ist. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, eine Umsetzung ist alles. Und also wenn ich eins gelernt habe, so, dann, dass ich nicht so gut in Design bin. Von daher.
Da würde ich gerne mal drauf eingehen, weil das finde ich ja hochinteressant. Bis eben war es ja sogar nur ein Nebensatz, in dem du das gesagt hast. Aber ich kann mir vorstellen, da geht eine ganz vielleicht lange Erkenntnisgeschichte vorweg, bis du dann zu diesem Punkt gekommen bist und das von dir sagen konntest. Wie war das denn? Also warum sagst du sowas über dich? Also woran denkst du da, an welchen Moment in deiner Arbeitsbiografie, dass du diese Erkenntnis für dich gewonnen hast?
Dass ich nicht gut im Design bin. Also meine jüngste Erfahrung ist Diablo 2 tatsächlich. Da habe ich nicht mitgearbeitet. Das wäre natürlich schön gewesen, da war ich noch ein.
Wollte gerade sagen, nein. Wo steht denn das in meinen Unterlagen, wo habe ich denn das jetzt hier gelassen?
nee, da war ich noch ein kleiner Bub und habe das gespielt, aber bevor ich das gespielt habe, also in der Zeit damals, muss man sagen, 3D war da schon so ein bisschen am Kommen und vor allem gab es auch in 2D-Spielen schon höhere Auflösungen und so. Und Diablo 2 kam damals mit 640x480, das Add-on hat es dann auf 800x600 hochgebracht, aber auch das war damals eigentlich schon gering. Und dazu kommt noch, dass ich von so einen normalen Rollenspielen kam, wie jetzt Baldur's Gate oder so. Und in Baldur's Gate, da ist es so, man speichert und wenn du das nächste Mal lädst, dann ist die Welt genauso, wie sie vorher war. Also das heißt, alle Monsterchen, die man vorher getötet hat, sind halt immer noch tot und so. Und Diablo hat mit so vielen Sachen gebrochen, zum Beispiel eben, dass man kann ja nicht speichern, man kann ja nur speichern und beenden. Das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Dann natürlich diese niedrige Auflösung und so. Und es war so, dass das ist wirklich ein großes Erwachungserlebnis für mich. Ich habe über dieses Spiel wirklich gelästert, ohne es jemals gespielt zu haben. Ne? Also das, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal, also vor allem, wenn man jünger ist, hat man sehr starke Meinungen, wo man keine Ahnung hat. Und in meinem Fall war das so, boah, was ist das für ein, das ist ja total bescheuert, da stehen die Monster ja alle wieder auf und man kann überhaupt nicht ordentlich speichern und ein Spiel zu beenden, was ist das für ein Quatsch und so weiter und so weiter. Und irgendwann hat mir das mal ein Kumpel gegeben und ich so, ach, na gut, ich guck mal kurz rein, ja. Und dann war ich im Sog drin und hab dieses Spiel. Und das muss man sagen, das ist, finde ich, wirklich eine Auszeichnung für ein Spiel. Wenn jemand rangeht und das Spiel eigentlich ganz doof finden will und dann es trotzdem einfach süchtig macht und weiterspielen muss, das ist das Beste, was im Spiel passieren kann oder überhaupt einem Medienwerk irgendwie. Und da habe ich gemerkt, so, okay, ich habe offensichtlich gar keine Ahnung von Game Design oder was gut sein könnte oder nicht und so.
Aber krass, das heißt, aber das ist ja eine Ableitung von einer Aussage, die du als Teenager getroffen hast. Also, hat sich das denn da so reingesetzt in dich, dass du dann gesagt hast, ab da, nö, das wird schon mal nicht mein Schwerpunkt? Nee,
es gab aber immer wieder auch so Sachen, auch während der Entwicklung, ja. auch bei Sekiro zum Beispiel. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu erklären, aber ich habe darüber sogar einen kleinen Artikel gemacht, weil ich kann dir den Link mal schicken.
Ja, ich lese mir den jetzt nicht durch.
nee, aber
Alter, was ist denn jetzt los?
Kleines Päuschen. Nein. Was ich nur sagen will, ist, wir hatten in Sacred gibt's ja so UI und da gibt's halt Menüs, wo dein Level drin steht. Und du konntest aber nicht nur Level 1 oder 2 in einem Skill haben, sondern es irgendwie auch, also die Nachkommastelle wurde halt auch berücksichtigt, dass du halt sagen kannst, okay, du skillst weiter auf und dann hast du irgendwie 1,5, 1,6 und so weiter. Und das waren halt, also 1,6 oder 1,5, das sind halt relativ lange Zahlen, da will man nicht so viel im Interface stehen haben. Und dann hatte ein Designer so die Idee, okay, pass auf, wir schreiben die Levelzahl, also 1 oder 2. Und die Nachkommastelle, die visualisieren wir in einem Kreis um die Zahl herum, also um die Zahl ist ein Kreis und der füllt sich einfach, ne? 0,5 wäre dann, also 1,5 wäre eine 1 und da drum ist ein halb gefüllter Kreis oder 1,75 ist da halt drei Viertel gefüllt und so. Und ich fand diese Idee total bescheuert am Anfang, bis wir es gemacht haben. Und dann war es so, ist ja genial. Das ist ja super, das ist ja eine total tolle Visualisierung. Sieht auch super aus und ist total intuitiv und alles so. Also ich habe immer wieder, fällt mir das einfach auf, dass ich entweder denke, boah, das klingt ja super cool auf dem Papier und dann funktioniert es gar nicht. Eine klassische Sache, die kommt jetzt nicht von mir, aber eine klassische Sache ist in Rollenspielen sowas wie, oh, alle NPC haben einen Tagesablauf und das findet man so lange gut, bis man mal einen Schmied sucht und ich weiß, wo der gerade ist, weil der hat halt gerade sein Hobby erkannt und ist halt gerade angeln oder so, ne? Das ist halt schwer umzusetzen, sowas, ne? Und oder ich höre halt Dinge, wo ich denke, boah, das klingt echt nicht gut und dann versuche ich es und dann, dann spiele ich es. Und dann macht das total gut Spaß. Also, ja. Ja, also es kam immer wieder, diese Erkenntnis.
Jetzt hast du ja für dich einen anderen Schwerpunkt gefunden. Und zwar, du wirst jetzt schon merken an der Umschreibung, wie ich mich damit schwer tue, das zu verstehen. Du arbeitest im Bereich des VFX.
Ja.
Ja, so. Also gut, ich lache, weil ich weiß, wie dünn da mein Wissen ist in diesem Bereich, das auch wirklich nachhaltig zu erklären. Und das Schöne ist, ich würde dich jetzt gerne einladen, das nochmal mit deinen eigenen Worten zu beschreiben, was da eigentlich deine Arbeit so ausmacht. Weil das Schöne ist jetzt, in der Anmoderation, ich weiß es, habe ich es auch versucht zu erklären. Und da werde ich viele Minuten rumrödeln und überlegen und sagen, ja, oh, das ist so und ja, weiß ich nicht. Wir nehmen das jetzt als Kontrast quasi. Bitteschön, was machst du eigentlich?
Ja, also ich habe angefangen als 3D-Grafiker und da baut man dann verschiedene Kategorien. Manche bauen Charaktere, manche bauen Objekte und so. Und ich war eher so der Objekt- und Environment-Typ, also irgendwelche Fässer oder Brunnen oder irgendwas, die man dann in die Welt stellen kann. Dann habe ich irgendwann gewechselt und bin dann zu VFX gekommen und das bedeutet, man macht Effekte. Und Effekte können, also alle denken da direkt an Feuer und Explosionen natürlich, aber das kann auch ganz kleine Sachen beinhalten, wie zum Beispiel Fußstapfen, also wenn man irgendwie auf trockenen Grund in der Wüste läuft oder so, dann kommen halt kleine Staubwölkchen oder so, oder wenn man an Wasser läuft, dann kommen halt Wasserspritzer und sowas. Und wenn man in Wasser rennt, dann kommen viel größere Wasserspritzer. Und wenn man in Wasser fällt, dann sollen noch ein viel größere Wasserspritzer kommen und so. Das skaliert dann also auch immer so. Und es geht aber auch so zum Beispiel über Wetter. Also ich habe auch schon so Blitze, ne, irgendwie Unwetter, Schnee, so eine Geschichten, genau. Und im Grunde genommen gibt's, ja, es gibt so verschiedene Kategorien und eine Kategorie ist so dieses Environmental Effects. Und es gibt aber auch so Kampfeffekte, ne? Also dass du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dein Schwert, das soll dann Funken schlagen, wenn das irgendwo draufhaut oder an der Wand entlang schabt oder so. Genau, ja, so in die Richtung geht das alles.
Ich stelle jetzt eine Frage dazu. Auf eine ähnliche Weise habe ich die mal gehört, wenn ich damals Menschen gesagt habe, dass ich Archäologie studiere. Und ich als derjenige, der Archäologie studiert hat, habe mich dann immer gewundert und mich gefragt, wie kann man denn so ein Fragezeichen mir entgegenschleudern? Du wirst jetzt ganz genauso fühlen. Und deswegen frage ich jetzt nämlich, was ist es, was dich denn ausgerechnet an dieser also Arbeit im Detail so begeistert? Das klingt für mich nämlich als Außenstehender nach einem Arbeitsfeld, das irgendwie doch auch recht bald an die Grenzen seines Abwechslungsreichtums stößt. Also mir fehlt ein bisschen die Fantasie, und sowas sage ich nicht häufig, mir vorzustellen, wie man da jahrelang immer wieder morgens aufsteht und denkt, mega geil, ich bin so froh, heute wieder mit VFXs arbeiten zu können. Kannst du mir das mal näher bringen?
Ja, also
okay, Moment, stehst du jeden Tag auf und denkst dir, mega geil?
Ja, doch, das auf jeden Fall.
Okay, alles klar,
haben wir das schon mal. Also sag mal so, erstens, das gilt für Spielentwicklung ganz im Allgemeinen. Auch als ich 3D gemacht habe, jeden Tag. Also es gibt im Grunde genommen keinen Tag, oder ganz, ganz wenige Tage, wo ich wirklich mal auf die Uhr gucke und denke so, der Zeiger bewegt sich aber langsam heute. Also wirklich, das kann ich ich muss nur sagen, vielleicht an 4 Händen abzählen oder so, die das so, ich bin jetzt seit 15 Jahren ungefähr in der Branche und das ist schon wirklich, wirklich toll. Also es macht Spaß, meistens guckt man ja auf die Uhr und denkt so, oh nein, es ist ja schon Freitag und ich habe noch nicht alles fertig. Und das ist schön, das ist wirklich, wirklich toll. Da freue ich mich auch sehr, dass ich so einen Bereich gefunden habe, wo ich wirklich halt motiviert bin und mich freue und so. Und die eine Sache ist, dass selbst als ich 3D gemacht habe, das ist ja wirklich eher so artistisch, ja, da ist es so, dass die Spiele und die Engines und die ganze Technologie, sagen wir mal, die sorgt dafür, dass dein Tag nie langweilig wird, ja, also das ist wie so ein unendliches Spiel, was dir immer neue Herausforderungen stellt und nie langweilig wird. Es ist wirklich beeindruckend, dass Spielentwicklung wirklich jeden Tag was Neues für dich bereithält. Und also an irgendwelchen kleinen Problemchen und Nickeligkeiten und so. Aber selbst wenn nicht, dann macht man ja ganz verschiedene Sachen. Also zum Beispiel jetzt eben ganz verschiedene Objekte bauen fürs Spiel oder sowas, weil du halt ganz verschiedene Terrains machst oder Environments oder so. Und im Bereich auf das VFX bezogen ist es ja auch so. Also es werden ja ganz verschiedene Sachen benutzt. Und zum einen ist es so, dass sich pro Spiel unterscheidet. Da natürlich im Spiel gibt es ganz verschiedene Sachen, habe ich. Ne? Also es ist schon was Unterschiedliches, wenn du dich damit beschäftigst, wie irgendwelche Tiere irgendwo langrennen und dann wie das eben aussieht, wenn die auf ganz unterschiedlichen Gründen, also Fußstapfen oder kleine Fußeffekte oder so machen, aber wie wichtig das halt auch ist. Also du stellst da damit Kräfte, die aufeinander wirken da, die du aber eigentlich, also du siehst die Kraft ja an sich nicht, oder Wind zum Beispiel ist auch so eine Sache, du siehst Wind an sich ja nicht, du siehst halt meistens nur, wie er wirkt in der Welt. Und abgesehen davon, dass die Arbeitsbereiche so unterschiedlich sind, eben hier, ich mach mal einen Blitz, hier, ich mach mal, keine Ahnung, Explosion, hier, ich mach mal einen Wasserfall, auch ein klassischer so Wasser und so, gibt's dann noch verschiedene Technologien und die Technologie entwickelt sich auch noch weiter. Das heißt, selbst wenn du jetzt sagst, ich habe am Anfang Explosion immer per Hand gemalt, dann habe ich von mir aus Explosion abgefilmt oder so, weil, weiß ich nicht, ich habe halt in meinem Garten habe ich einfach Dynamit hingestellt und habe dann was aufgenommen oder sowas. Okay. Und habe das dann, also habe ich jetzt nicht gemacht, aber das ist ja so wie in Hollywood auch viel produziert dazu mit echt. Mit echten Aufnahmen von Explosionen oder sowas. Dann ist es so, dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich das mit Film irgendwie abgefilmt und das immer ins Spiel gemacht. Dann kam der nächste Schritt, dass Simulationssoftware entstanden ist und dann konntest du halt lernen, wie Simulationen im Computer gemacht werden und dann, also Pyro Simulation oder sowas, ne? Oder und jetzt gerade sind wir gerade an so einer Schwelle, das ist ganz interessant, das kann man sich angucken mit der Unreal Engine vor allem. Jetzt werden diese Simulation, die man vorher in Programmen wie Houdini heißt das zum Beispiel, macht, Das dauert ewig. Also da muss man das alle einstellen, das dauert ewig, das zu lernen. Und wenn man dann endlich mal auf den Knopf druckt, zum hier, jetzt simulieren wir das mal, damit das alles schick aussieht, dann dauert das ganz, ganz lange, bis das mal endlich fertig simuliert ist, weil das halt so kompliziert ist. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber da haben irgendwelche Leute ganz tolle Sachen reinprogrammiert. Und das ist alles sehr komplex. Und das passiert jetzt gerade in Echtzeit, dass die ersten Echtzeit Pyro und Liquid, ich versuche mal mehr Deutsch zu reden, ne? Also Feuer- und Flüssigkeitssimulationen passieren in Unreal. Und das ist also, selbst wenn du nur dich mit Explosionen oder Feuer beschäftigst, kannst du dich über die ganzen Jahre immer weiterentwickeln auf dieser Technologieebene, die immer, immer krasser und immer interessanter und vor allem immer schneller auch wird. So, also das ist eine so eine Dimension. Ne? Die andere Dimension ist eben die Abwechslung der ganz verschiedenen Effekte. Und damit kann man sich schon viel beschäftigen. Und eine Sache, die ich ganz besonders mag in diesem VFX-Bereich, ist mich nämlich das Artistische mit dem Technischen. Also 3D-Art, was ich vorher gemacht habe, ist eher so mehr oder weniger, also es vermischt sich jetzt auch immer mehr, aber es war eher so artistischer, sage ich mal. Und jetzt ist es aber so, dass man auch viel skriptet oder programmiert, aber ja, also sehr, sehr ähnlich. Und dann eben das kombiniert mit aber auch dem Artistischen, dem Visuellen und so. Und diese Mischung, die macht es dann auch nochmal ganz besonders spannend. Ja, also ist das befriedigend?
Ich find's richtig schön. Ich hatte gehofft, auf so eine Art von Antwort da jemandem zuzuhören, der da voller Faszination und Begeisterung für sowas ist. Ich finde das ganz toll. Ich muss da auch direkt nochmal reinjagen in diese Begeisterung. Gibt's denn sowas wie einen Lieblingseffekt von dir? Weißt du, wo du so dran denkst in einem Spiel, das du mal gespielt hast, so einen ganz konkreten Effekt, wo du sagst so, ach, der hat mir einfach gefallen, der tut, was er tun soll. Gibt's da was, woran du denkst?
Also,
nimm dir die Zeit, ist eine wichtige Frage. Nimm mal nicht ernst, nimm dir wirklich die Zeit, ist okay.
Es ist so, dass einer, glaube ich, der, und da sind wir wieder bei dieser Kindheitsprägung, ne?
Ja,
es gibt so einen Effekt, der hat mich damals fasziniert, und das war zu einer Zeit, da habe ich ja noch nicht mal dran gedacht, irgendwie in Spielebranche oder in VFX oder sowas zu gehen. Aber da habe ich gemerkt, das zieht mich irgendwie an. Und deswegen freue ich mich auch so, dass ich das heute machen kann, weil ich habe gemerkt, das ist so ein Calling, nennt man das, glaube ich, ne? So ein das ruft dich irgendwie, und man kann gar nicht sagen, warum. Und zwar in Warcraft 3 gab es eine, das ist ein Echtzeitstrategiespiel von Blizzard, und die haben einen, da gibt's so Türme, und die Türme, also wenn man die Männchen spielt, da gibt's da irgendwelche Vögel, ich weiß gar nicht mehr genau, und die haben eine Fähigkeit, und die können um gegnerische Türme so eine Wolke bilden. Ja, und dann sehen die Türme einfach nicht mehr. Und ich fand diese Wolke irgendwie total schön und voluminös und sowas. Und ich glaube, die würde mir selbst heute noch gefallen. Also ich finde, die ist einfach super gemacht, super schön. Und das war so einer der ersten Effekte, an die ich mich erinnern kann, die ich super schön fand. Obwohl, nee, es ist eigentlich gelogen, merke ich gerade. Denn ich habe vorher Diablo 2 ja schon erwähnt, das hatte ich vorher gespielt. Und was mir da immer total gefallen hat, und ich finde das heute immer noch so befriedigend, wenn man im ersten Akt die Jägerin, sagen wir mal, sagen wir mal, niederstreckt, dann entflieht denen so ein Geisterdrachen-Seelen-Ding. Mhm. Oh, ich finde das so, also ich finde das so toll. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, als ich jetzt nochmal das Remake gespielt habe? Dieser Geisterdrachen, der fadet noch nicht mal aus. Der fliegt nach oben und ist dann einfach weg. Das wäre jetzt, als VFX-Artist muss ich sagen, na, da müssen wir aber nochmal gucken.
Ja, das Remake übrigens ohnehin, also das war bezogen jetzt auf Remake, ne, die Kritik?
Also eigentlich war es gar keine Kritik, weil das war auch bezogen auf den ersten Teil. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, wenn das jetzt in dem Remake doch nicht so ist und nur im Original, dann bitte haut mich nicht. Aber auf jeden Fall ist es mir aufgefallen und ich finde es aber gar nicht schlimm. Also das ist trotzdem total befriedigend und mir ist es damals noch nicht mal aufgefallen. Von daher.
Weil ich habe direkt in Richtung Kritik gedacht, weil ich habe auch dieses Remake gespielt und ich war ganz enttäuscht, weil da sind teilweise tatsächlich bei den Darstellungen von Details in der Spielwelt Änderungen vorgenommen worden, die so viel schlechter sind. Also nur jetzt gar nicht so sehr darum, aber es gibt dann diese Höhleneingänge zu den Dungeons und im Original sind davor tausende von Fußspuren, die quasi andeuten, hier sind diese Teufeleins schon reingegangen und im Remake ist das weg. Und das sind so Entscheidungen, wo ich mir denke,
Das finde ich gerade interessant, dass du das interpretiert hast, als dass die Monsterchen da reingelaufen sind, weil ich hatte jetzt eher gedacht, dass das darstellt, dass da so viele Heldinnen schon drin waren. Denn es wird ja auch gesagt, oh, ein neuer Wanderer und so. Also da kommen ja ganz viele vorbei, die sich versuchen an den Dämonenhorden und so.
Theoretisch kannst du natürlich recht haben. Ich erinnere mich aber zum einen, dass diese Spürchen so ganz klein waren, wie von so kleinen Hufen. Und das sind ja auch so kleinwüchsige Gegner. Und zum anderen, das ist dann aber was unterbewusst Psychologisches quasi, wie so ein Mensch funktioniert, in dem Fall ich. Diese ganzen Spuren, weiß ich noch ganz genau, die waren in einem großen Durcheinander vor dem Eingang. Als würde da eine Horde durchlaufen, ungeordnet. Kann natürlich sein, dass das zeitlich nicht zum selben Zeitpunkt war, aber dann denkt man wahrscheinlich zu lange über solche Fußspuren einfach schon nach. Aber für den ersten Eindruck war es für mich, schreite es nach, da sind ganz viele rein. Und dadurch, dass keine Spuren rausführen, und das ist ja ganz spannend, weil man könnte weiterhin als Helden auch denken und sagen, naja, die Helden sind drin gestorben. Aber wenn du es dir vorstellst, das sind jetzt die kleinen Teufelchen und die sind nicht wieder rausgekommen, bedeutet das ja, Achtung Gänsehaut, die sind da noch drin. Und ist das nicht toll? Das ist Stoff für den nächsten Ladebildschirm, wo du dann drüber nachdenken kannst. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas.
Ja. Fußspuren übrigens auch eine Sache für VFX beziehungsweise Tech Artists. Also so diese Richtung Technical Art, das umfasst ganz viele Sachen, aber eine Sparte davon ist dann auch Effekte. Aber das ist ja, wenn man sich das neue God of War anguckt zum Beispiel, ne, das ist auch ein ganz klassischer Sache, wo VFX-Männchen zumindest mit beteiligt sind, ne? Damit schön die Füßchen, wenn die in den Schnee stapfen, da was hinterlassen und dann häuft sich das noch so ein bisschen auf und wenn man rennt, dann müssen da natürlich so kleine Schneebröckchen nach oben und wegspritzen und sowas. Und wenn man es richtig gut macht, dann, wenn man so eine Ausweichrolle macht und der Rücken sich dann auch in dem Schnee suhlt, dann soll da natürlich auch ein Abdruck sein und so. Das sind auch so klassische.
Ich muss aber sagen, ich habe auch dann selber mal kurz über diese Frage nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob du das gespielt hast, die Sache mit dem beeindruckenden Effekt, der irgendwie hängen geblieben ist. Age of Empires 2, hast du das gespielt?
Nee, aber ich habe das Remake verfolgt, wie sie da die Destruction-Effekte gemacht haben für die Gebäude. Oh, ja. Die sehen nämlich ganz, ganz lecker aus.
Ich meinte nämlich im Original, das klingt wieder so ein bisschen komisch, wenn man jetzt nicht, ne, also wenn man jetzt kurz reinskippen würde in diesen Podcast und ich weiß, worum es eigentlich geht, und zwar die unterschiedlichen Verwesungsgrade der Leichen. Also, aber okay. Wir alle wissen es, was ich meine. Okay. Das fand ich als Kind so beeindruckend, auch einfach nur spektakulär anzusehen, wie nach einer großen Schlacht zum Beispiel, ne, in dieser isometrischen Perspektive auf die Spielwelt, die Figuren wirklich erst als Leichen frisch gestorben dann auf diesen Schlachtfeldern liegen und dann beginnen die so zu verwesen, dann verlieren die so langsam ihre Silhouette, das Fleisch ist weg, dann ist nur noch am Ende die Skelettierung da und dann verschwindet der Leichnam komplett. Diese Details fand ich wahnsinnig faszinierend. Das würde ja quasi auch in deinen Arbeitsbereich reinspielen.
Oh ja, Blut auf jeden Fall, ja. Da gibt's auch ein ganz, also falls man Blut sehen kann und möchte, kann man sich zum Beispiel so einen GDC-Talk angucken, wie sie das Blut in Mortal Kombat nicht dem neuesten, ich glaube dem einen davor gemacht haben. Und das ist dann nämlich auch nochmal, also es ist wirklich ein Feld, da kann man ganz, ganz tief reingehen, weil normalerweise sind so Blutspritze und so, ne, da malt man irgendwie auf so ein, im Photoshop oder so, oder nimmt man sich irgendwie, ja, was man zum Beispiel, das ist, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Also man kann das natürlich alles per Hand malen, ja. Man kann aber auch sich einfach mal eine Ketchupflasche nehmen und auf so ein Papier irgendwie das so hinschludern und das dann abfotografieren und das dann als Textur nehmen oder sowas, ne. Also man kann auch diese Texturen, die man da benutzt, als Grundlage für Effekte auch physikalisch, erstellen, so. Auf jeden Fall, so ein ganz klassisches Ding wäre eben, man nimmt sich irgendwie so ein Blutspratzer-Dings und packt das dann in so ein Partikelsystem, so heißt das, und da wären dann einfach mehrere von diesen Blutspratzer-Sprites sozusagen. Ich hoffe, die Terminologien sind verständlich, aber Sprites sind, glaube ich, eine Sache, die kennt man eigentlich seit Doom schon. So, und da werden dann verschiedene davon erzeugt, die fliegen dann in eine gewisse Richtung und dann ist okay. Aber dann haben sie eben jetzt fangen sie an mit so Flüssigkeitsgeometrien, die sich auch verformen, zu experimentieren in den neuen modernen Technologien. Und das kann man sich dann eben mal bei Mortal Kombat angucken. Und das sieht dann ganz, ganz spannend aus. Ja, die haben ja viel Bedarf auch für Blut tatsächlich.
Ja, auch eines dieser Spiele, das immer wieder, ne, auch gelobt wird wegen der Effektqualität, was mich direkt zu einer Frage führt, die mich mal auch brennend interessieren würde. Gibt's denn in deiner Branche, in deinem Arbeitsfeld jetzt direkt mit VFX, Spiele, bei denen ihr, deine Kollegen, Kolleginnen und du sagt, so, ne, lieber Lehrling, guck dir zuallererst mal diese 1-3 Spiele an, quasi, ne, um mal zu gucken, wie es die großen Meister machen. Gibt es sowas bei euch, diese Vorzeigebeispiele, wo ihr sagt, so, boah, die sollte man mal studiert haben?
Also, Spiele, jetzt nicht ganz spezifisch, aber es gibt eine Sache, es gibt ja immer wieder, es gibt ja auch so Foren, ne, für VFX und so, und da gibt's immer mal Leute, die sagen, hey, wo kann ich denn anfangen? Und es gibt einen Talk, der wird immer als erstes empfohlen, also zumindest von mir, und habe ich auch schon von ganz vielen anderen gesehen, und der geht um Diablo 3. Da hat nämlich mal ein Julian Love heißt der, also Love wie die Liebe, hat einen Vortrag gehalten, wie die Effekte für Diablo 3 gemacht wurden, und der ist einfach fantastisch, weil die Techniken, die benutzt werden, sind gar nicht so kompliziert. Im Gegenteil, sie sind eher relativ simpel, überraschend simpel tatsächlich. Aber was die damit machen, ist unglaublich. Es sieht so toll aus. Und das war auch so ein Erweckungserlebnis für mich, tatsächlich ein sehr wichtiges. Manchmal, ich weiß nicht, ob du das... Es gibt manchmal Leute, die fangen neue Dinge nicht an, weil sie sagen, ich brauche dafür erst cooles Equipment. Ein klassisches Ding ist zum Beispiel, ja, ich kann ja noch nicht joggen anfangen, ich muss mir erstmal die super coolen Sneaker-Schuhe kaufen und dann noch diese goldbefliederte Hose oder sowas dafür, ja, statt einfach anzufangen. Und ich habe das bei Technologie manchmal festgestellt, dass ich denke so, ja, das geht jetzt halt gerade nicht besser, weil ich habe ja nicht irgendwie von mir jetzt die eben erwähnten Flüssigkeitsgeometrien, die man in der Engine jetzt simulieren kann oder sowas, ja, und deswegen kann ich das nicht besser machen. Und Blizzard ist da oft ein gutes Beispiel dafür, wie man mit relativ simpler Technik, aber einer guten Artdirektion richtig viel rausholen kann. Und dieser Talk ist einfach fantastisch. Und an Spiel würde ich sagen, ich spiele World of Warcraft nicht, aber ich mag mir die Effekte angucken. Es gibt immer mal, also Artstation, das hast du auch schon ab und zu mal erwähnt in deinem Podcast, ist so eine Seite, wo ganz viele Artists ihre Sachen präsentieren. Und da sehe ich öfters mal von World of Warcraft auch Sachen. Und du siehst da halt auch, dass das Partikelsystem, die Technologie, die ist jetzt nicht super duper Unreal 5 Niveau noch nie da gewesen. Aber was einfach gute KünstlerInnen, also wenn man sie hat, aus relativ niedriger Technik doch rausholen, ist einfach total beeindruckend und auch ermutigend, finde ich. Weil das immer zeigt, nee, du brauchst nicht die neuesten super duper schmuper Sachen. Du kannst auch mit einem guten Auge schöne Sachen hervorzaubern. Ja.
Wenn wir die Frage jetzt mal auf dich drehen, was wäre denn, wenn der Lehrling jetzt fragen würde, ach, vergiss mir doch die großen Meister von der ganzen Welt. Hier, hallo, Simon, was kann ich denn mir von deinem Werk angucken, wo du sagst, so, alles klar, das ist mir richtig gut gelungen, da kann man was von lernen. Was würdest du denn da sagen?
Ja, das ist ja natürlich jetzt eine gemeine Frage, weil das ist ja so Selbstbeweihräucherung.
Ja, Quatsch, überhaupt nicht. Also erstens nein und zweitens ja. Ich lade dich aber herzlich dazu ein. Deswegen los geht's. Ich bin ja neugierig, auf welches Stück Arbeit du besonders stolz bist. Ich finde, das ist hochinteressant.
Also es ist so, dass ich habe verschiedene Sachen gemacht. Eine Sache, die ist ganz cool, aber Ich kann dir mal einen Link schicken, da ist ein Video zu sehen. Das ist halt von, das ist, also was man da sieht, ist so eine, oder du kannst es ja mal beschreiben, ja, was man da sieht.
Pass mal auf, ich mach's gerade, jetzt hoffe ich, dass ich bin ja hier gerade in so einer
ach so.
Zusammenbau. Moment, ich krieg das schon hin. Ich arbeite es nur gerade für die Leute, die es nicht wissen. Also ich sitze gerade an einem Chromebook, das hat nicht mal einen richtigen Arbeitsspeicher gefühlt, dieses Ding. Deswegen, ich muss jetzt aufpassen, wie viele Tabs ich offen habe. Moment. So, ich hab's offen. Oh ja, ich sehe, okay, alles klar, jetzt muss ich es mir erstmal angucken, dauert 5 Sekunden. Ich sehe eine Art Abflussrohr frei schwebend, wie bei so einer Proof-of-Concept Illustration. Und aus diesem Abflussrohr fließt eine giftgrüne Flüssigkeit heraus, die dann unten in einer Art unsichtbaren Auffangbehälter wieder gesammelt wird. Und ich sehe es jetzt schon, das Tolle ist, also zum einen, wie schön sich diese Flüssigkeit aus diesem Rohr rausbohrt, aber das, was mich am meisten so spontan, ohne viel Vorbereitungszeit hier anspricht, ist zum einen dieser Effekt, wenn das Wasser unten auf diese Wasseransammlung drauf fällt, weil das spritzt so ein bisschen und zieht auch Wellen nach außen, das sieht so richtig so, boah, ich fange schon schon an zu geifern. Sieht so saftig aus. Also es direkt hat sofort eine körperliche Reaktion bei mir. Und das andere ist, es steigen so leichte Dämpfchen auf, als wäre da, ne, entweder Hitze, Superkälte oder irgendwie Gift im Spiel. Das spricht sehr zu mir. Das ist, was ich hier rausnehme.
Ja, okay. Ja, das klingt gut. Aber was das eigentliche Interessante ist, aber das ist wirklich...
Sehr gut, also alles falsch, aber was wirklich interessant ist...
Naja, es ist halt so, dass so eine Flüssigkeit, die da irgendwo rausläuft, also die eigentliche, das technisch Interessante, sage ich mal, ist hier diese Flüssigkeit, die aus dem Rohr läuft. Das ist jetzt halt so ein nerdy Ding, was wirklich nur VFX-Artists dann sagen, aha, da lupfe ich doch mal eine Braue. Weil... wie soll man das sagen? Also das ist im Grunde eine Geometriewurst, die daraus animiert wird. Und das Problem ist aber, wenn man Geometrie hat, vor allem die so irgendwie aussieht wie eine Flüssigkeit mit so, ja, das ist alles sehr schwierig zu beschreiben, aber dann würde man, also entweder, wenn die Geometriewurst, irgendwann hat die ein Ende, ja, und wenn die aus diesem Rohr läuft, dann wäre die irgendwann zu Ende und das wäre natürlich doof. Was ich natürlich wollte, ist, dass das nie aufhört. Das soll so aussehen wie, als würde diese grüne Suppe da rauslaufen und man kann das für immer laufen lassen. Und in dieser kleinen Animation ganz oben, unten rechts im Bild, siehst du auch, dass das immer wieder neu anfängt quasi. Also ja, das wird ja zurückgesetzt. Also das heißt, die grüne Suppenwurst, ja, läuft aus dem Rohr raus und wird dann zurückgesetzt und fängt dann wieder erneut an, damit dieser Effekt eintritt von wegen, ah, guck mal, das läuft ja für immer daraus. Und jetzt ist die große Kunst, dass diese Zurücksetzpunkt nicht sichtbar ist. Also dass man da nicht irgendwie so ein sichtbares Zucken sieht oder irgend sowas. Naja, und auf jeden Fall so eine Geometriewurst einzusetzen, das war halt so eine Idee, das haben noch nicht so viele zum Beispiel vorher gemacht.
Das ist ziemlich cool. Ich finde das ziemlich cool, weil das, was ich da jetzt für mich beobachtet habe, ist ja sehr oberflächlich, weil ich eben nicht diese inhaltlichen Kenntnisse habe. Aber jetzt eben das von dir zu erklärt bekommen, das lässt mich ganz anders draufschauen auf die Geometriewurst. Ohne
Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, bei mir, also weil du hast ja gefragt, was kann man von mir lernen so? Und ich glaube, meine Besonderheit, würde ich sagen, ist, ich dokumentiere sehr viel. Also du siehst ja jetzt schon hier in diesem Post, ich habe da verschiedene Videos gemacht und wenn man da runterscrollt, dann wird auch gezeigt, wie man diese Geometriewurst so erstellt, ne, und zeigt so in verschiedenen Videos, also wir nennen das einen Breakdown. Ja, also ich habe es runtergebrochen sozusagen und ein bisschen erklärt alles und sowas. Ja, und das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Viele Leute zeigen einfach ihre Ergebnisse und dann sagen alle, boah, das ist ja cool, aber es gibt keine Information, wie das jetzt gemacht ist oder so. Und bei mir ist es so, dass ich nicht nur dieses Runterbrechen in meinen finalen Posts, also ich versuche gerade zu übersetzen, was ist denn Post? Also
ich glaube, Beiträge können wir den Leuten noch zutrauen.
Beitrag, genau. Sehr gut. Und zwar ist es so, wenn ich so ein Projekt anfange, dann führe ich auch so eine Art Tagebuch. Also immer wenn ich was Neues mache, dann zeige ich das auch. Und das bedeutet, man sieht relativ gut, wie hässlich das am Anfang beginnt und wie sich das dann über die Zeit entwickelt. Tatsächlich ist es so, in diesem Beispiel, wenn du nach unten scrollst, dann gibt's ein Video, das heißt Progress und links sieht man den allerersten Test, den ich gemacht habe. Und das sieht halt wirklich einfach nicht gut aus. Ja, es ist halt wirklich ein ganz, ganz roher Prototyp. Und dann, wenn man diese Sachen weiterverfolgt, in so einem Forum dokumentiere ich das meistens. Foren, das kennen die jüngeren Leute nicht mehr, ne? Also es ist wie eine Facebook-Gruppe, aber ich glaube, das ist auch schon
stark erklärt, eigentlich.
Das ist schwierig. Nein, ist auf jeden Fall eine Community, in der man Sachen eben postet. Und das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Also beziehungsweise weiß ich das, dass öfters mal Leute mir schreiben, hey, ich finde das super cool, weil erstens ist es motivierend, denn manchmal ist es so, wenn man sowas sieht, gerade als Neuanfänger oder Neuanfängerin, dann kann das manchmal ein bisschen, also so ein finales Produkt, wenn man das sieht, dann kann das manchmal ein bisschen angsteinflößend sein. So, hä, okay, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie geht das denn? Boah, das ist ja krass irgendwie, wo soll ich da anfangen? Keine Ahnung, alles fordern gerade ein bisschen. Und wenn man dann aber mal in so einen Prozess reinguckt, wie es eigentlich angefangen hat, dann merkt man, das sieht ja nicht so toll aus am Anfang. Aha, und dann kommt das dazu. Ah, und dann hat er das getestet. Und ah, okay, das hat nicht funktioniert. Und dann hat er das. Ah, okay. Und so entwickelt sich das langsam. Und das ist, glaube ich, ganz hilfreich und vielleicht auch motivieren. So. Also das war das Feedback, was ich so ein bisschen bekommen habe. Und das freut mich eigentlich. Dann.
Ich habe gerade beim Zuhören habe ich aufgehorcht, als du sagtest, so, ja, manchmal kann das auch einfach so ein bisschen furchteinflößend wirken, wenn man dann so das Ergebnis sieht. Und das, es fühlt sich an wie eine kleine Brücke zu etwas, wo ich dich ja auch so dringend drüber ausfragen wollte und sehe, wir haben ja schon wieder so viel Zeit, ne? So viel Zeit auf der Uhr schon. Ach Gott, ich habe fast Angst, das jetzt nur anzusprechen, weil es dann zu knapp werden könnte, aber es ist mir jetzt auch egal. Und zwar, ich möchte jetzt ganz gerne kurzes Ruder auf dramatische Weise in eine andere Richtung reißen, und zwar zu einem Projekt von dir, von dem ich auch in der Anmoderation schon erzählt habe, und zwar dieses Spiel, an dem du da gerade arbeitest. Es interessiert mich brennend, und man kann das ja wirklich als Brücke nehmen, ne? Furcht einflößen, war es denn so, sich vorzunehmen, selbst jetzt ein Spiel zu machen, Cozy Space Survivor? Also was mich vor allem interessiert, warum gibt's dieses Spiel überhaupt? Es gibt eine offizielle Antwort auf diese Frage. Auf der Steam-Seite schreibst du, ja, du hast immer Bock auf so ein Spiel, und Weltraumspiele sind normalerweise zu kompliziert, du wolltest was Einfaches, deswegen hast du es einfach selber gemacht. Jetzt weiß man natürlich auch, ne, das ist natürlich auch eine Ladenseite, ne, Marketing und so, deswegen frage ich jetzt nochmal, ist das der Grund, oder gibt es noch mehr Gründe dafür, dass es dieses Spiel gibt?
Ja, es gibt verschiedene Gründe, und einer der wichtigsten ist Vampire Survivors. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast.
Na klar.
Ja, also Also für mich ist das ein Erweckungsmoment, Moment wie damals zum Beispiel bei Diablo. Ja, und zwar folgendes: Es gibt ja diese Twin-Stick-Shooter. Also man guckt von oben rum, mit einem Pinöppel auf dem Game-Controller läuft man, mit dem anderen zielt man. Und mit denen kam ich nie klar. Hat mich nie angemacht. Ich mochte irgendwie nicht dieses, ich muss laufen und zielen gleichzeitig.
Ohne Witz, entschuldige, ich will dir nicht unterbrechen, aber ohne Witz, damals, da war ich Teenager, PlayStation 2, irgend so einen Shooter, der das zum ersten Mal für mich als Steuerung vorgestellt hat, ich weiß es noch bis heute, da war ich 9 Jahre oder so, da dachte ich mir, okay, das mache ich nicht mit den Trends, das ist mir egal. 2 Controller-Sticks, kein Mensch weiß, wie man sowas bedienen soll, wo ist Maus und Tastatur. Entschuldige, ganz kurz nur, Erinnerung freigeschaltet, das war damals wirklich bei mir ein Gedanke.
Okay, aber für mich tatsächlich auch mit Maus und Tastatur ist das irgendwie nichts. Was komisch ist, weil in dem Ego-Shooter macht man ja auch Tastatur und Maus gleichzeitig, und das stört mich nicht. Aber bei diesen Top-Down-Spielen weiß ich nicht, komme ich nicht klar mit. Und jetzt gab es aber keine Alternative, und dann beginne ich so ein bisschen an mir selbst zu zweifeln. Ja, offensichtlich ist ja ein Problem mit mir, weil ich bin ja der Einzige, der das nicht gut findet, weil es gibt Alien Breed und all die anderen Spiele in diese Richtung, und alle Leute haben damit Spaß und so. Und Vampire Survivors kam also plötzlich und hat jetzt gemacht, dass man automatisch schießt und sich nur noch auf das Laufen konzentriert. Und ich dachte so, das ist mein Spiel, das ist für mich gemacht, das ist für den kleinen Simon gemacht, der nicht den zweiten Pinöppel auf dem Controller oder eben auf der Tastatur haben möchte. Und Millionen von anderen Menschen finden das auch toll. Dann war ich also doch, das war ja doch nicht mein Problem sozusagen. Und das also ist wirklich, also toll. So, und das Schöne an Vampire Survivors ist, dass es augenscheinlich relativ einfach zu machen ist. Also, ne, 2D, von oben, also man läuft da so ein bisschen rum, und das Einzige, was man noch braucht, sind eigentlich nur so ein paar andere kleine Monsterchen, die da auf einen zulaufen. Die haben ja noch nicht mal eine tolle KI oder so. Das Level ist ja eh meistens relativ leer. Das heißt, die müssen eigentlich nur schnurstracks auf dich zulaufen, und da muss man sich noch nicht mal mit komplizierten Pfadfindungsalgorithmen oder sowas auseinandersetzen. Und das ist eine sehr große Motivation. Deswegen gibt's auch so viele Klone davon, zu sagen, ja, dann mache ich das auch mal. So schwer kann das ja nie sein. Das war eine Sache. Aber es kamen noch ein paar andere Sachen zusammen. Zum einen, dass es mit Godot jetzt gerade die 4.0er-Version ist, beziehungsweise jetzt schon 4.2, ist groß gehypt worden und ist auch sehr schön. Das ist eine sehr schöne Engine, die auch, und das ist wichtig, die kann nämlich einen Export machen, so dass man es direkt im Browser spielen kann. Das war mir immer wichtig.
Ich glaube, Domekeeper basiert auch auf der Godot-Engine.
Das kann sein, ja.
Ich glaube, ich erinnere mich an einen Talk, nur am Rande.
Ja, das weiß ich nicht genau, aber das kann sein, ja. Also eine schöne Engine. Und dieser Export in Browser war mir wichtig, weil dann kann ich nämlich zum Beispiel sagen, hey Dom, möchtest du mein Spiel kurz spielen? Und dann musst du nichts installieren oder so, ne? Du kannst direkt loslegen und so. Das fand ich schön. Und ich wollte mir die sowieso mal angucken. Und ich hatte vorher, und das ist so der dritte Punkt, wie es so dazu kommt, ich hatte vorher angefangen, ich ich arbeite seit sehr langen Jahren in der Spielindustrie, aber relativ spezialisiert in diesem 3D- oder VFX-Bereich und habe gemerkt, dass ich relativ wenig Einblick habe in die anderen Bereiche. Zum Beispiel sowas wie, wie macht man ein User Interface? Wie speichert man Save Games ab? Oder wie macht man Lokalisierung oder so? Und das fand ich schon ganz interessant. Und ich habe irgendwann mal angefangen, für meine Familie kleine Geburtstagsspiele zu machen. Und das ist tatsächlich ein ganz, kann ich als Tipp geben, wenn man Bock hat, mal Spiele zu machen, dann macht was für eure Familie, weil das muss dann meistens nicht so mega toll sein. Und meine ersten waren auch so, man hat einfach ein Bild, da habe ich irgendwas in Paintbrush gemalt, weißt du, und wenn du irgendwo draufklickst, kommt ein lustiges Geräusch.
Das ist ja eine richtig liebe Idee, ja. Das habe ich noch nie gehört hier in diesen Interviews, die ich bisher geführt habe. Noch nie, das ist ja eine wahnsinnig schöne Idee.
Ja, und das ist auch halt schön einfach, weil man könnte jetzt zum Beispiel in deinem Fall, ne, da würde ich jetzt dich hinmalen und die zwei Karte oder so, und dann würde ich das so machen, wenn man auf den kleinen Karte klickt, dann spreche ich ein Miau Miau ein und dann kommt halt Miau Miau, ne?
Oh, ich lache jetzt schon. So. Toll, vielen Dank.
Und deswegen ist es dann auch wichtig, dass es im Browser läuft, weil du kannst nicht von deiner Mutti oder von deiner Oma erwarten, dass die jetzt irgendwie was installieren oder so. Und du musst wirklich sagen können, hier ist ein Link zu Omis kleines Geburtstagsspiel.de und dann muss das direkt laufen, ne? Und dann habe ich das nämlich immer mal wieder gemacht. Die Spiele wurden dann auch tatsächlich immer ein bisschen ausführlicher und so. Und so kam dann alles zusammen. Also erstmal so diese grundsätzlich so diese Sache, das Interesse, okay, ich will mal diesen gesamten Prozess von null auf ich release das mal durchmachen, einfach so als Learning Experience, also als Lernerfahrung, ja. Genau. Und Vampire Survivors war dann so für mich auch der heiße Tropfen auf den letzten Stein ins Fass, richtig, was dann überläuft. weil das war so, also das traue ich mir jetzt auch zu. Ja, das war vor 8 Monaten, also so schnell geht's dann doch nicht.
Jetzt macht es aber doch von außen, und korrigiere mich da bitte, wenn ich da jetzt einen falschen Eindruck gewonnen habe, es macht schon den Eindruck, als wäre es mittlerweile mehr als nur ein ich gucke mal, ob ich das selber hinkriege Projekt, sondern schon eines, wo ich jetzt einen gewissen Ehrgeiz spüre, dass das auch die Menschen in die Hand kriegen sollen. Ist das richtig?
Ja, beides. Also ich glaube, es wird jetzt kein großer finanzieller Erfolg sein oder so. Aber ich will es natürlich ordentlich machen. Also das schon. Also auch ja, mit meinen Effektprojekten oder so. Ich mache das dann schon ordentlich. Und hast ja auch gesehen, ne, wenn ich dann meinen Beitrag mache bei ArtStation, dann mache ich auch schöne Videos und so. Das soll schon. Ne? Also das soll nicht so ein Krusty, wo überall alles quietscht und knarzt oder so. Das soll schon schön sein, ja. Aber es ist doch ein Lernprozess. Allerdings muss ich zugeben, es ist gewachsen. Also zum Beispiel, ich bin sehr privilegiert. 6 Menschen haben sich angeboten, für mich Übersetzung zu machen. Und gestern habe ich Simplified Chinese eingebaut. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also am Anfang der Entwicklung hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich da Leute anbieten und sagen, ja, ich mache das gerne. Und ich habe jetzt eine Menge Sprachen drin, also 6 insgesamt plus Deutsch und Englisch und gestern noch Chinesisch dazu gekommen. Also es ist schon cool so.
Krass, wenn ich fragen darf, wie balancierst du das mit deinen ganzen anderen, jetzt in dem Fall ja bezahlten Aufträgen und Arbeiten? Also es klingt alles nach sehr wenig freier Zeit gerade in deinem Leben.
Ja, das ist das Problem, wenn man ein Hobby zum Beruf macht, ne? Also,
ja, ich kenne
es. Aber es macht mir auch viel Spaß und so. Aber ja, also es ist schon so, dass ich eigentlich sagen wir mal so, ich habe auf meiner Liste Spiele, die ich gerne spielen würde, nachdem ich mein eigenes Spiel da mal beendet habe, weil ich jetzt alle Zeit eigentlich da rein investiere. Ja, das stimmt schon.
Ja, krass. Du hast vorhin gesagt, Vampire Survivor hat dir und vielen anderen Millionen Menschen gezeigt, ne, dass sowas funktionieren kann. Und von den Millionen Menschen haben gefühlt etwa 50% selber dann so ein Spiel entwickelt. Wie fühlt sich das für dich bisher an? Wie sind deine Erfahrungen so im Hinblick darauf, überhaupt eine Aufmerksamkeit für das Spiel zu gewinnen? Ich weiß, das Spiel ist jetzt gewesen im, oh Gott, Steam Next Fest, ne? Letztes Jahr Demo. Das war das Next Fest, glaube ich.
Ja, aber nicht, meins war da nicht dabei, weil, also Profi wie ich bin, habe ich einen Tag vorher mich angemeldet.
Ach.
Nein, okay. Aber ist alles gut. Das hätte, um ehrlich zu sein, es hätte auch nicht viel geändert. Da gibt's viel zu viele Demos und das ist ganz klein. Ich habe einen ganz kleinen USP, also einen einzigartigen Verkaufspunkt. Ja. Und zwar, dass es im Science Fiction ist, also Space, und es ist halt ein bisschen pixelig und sieht lustig und süß aus. Die meisten Vampire Survivors Klone sind eher so, ja, die sehen halt ein bisschen erwachsener aus, ne, und oder halt so Potato ist, das ist tatsächlich sehr, sehr cartoony und auch ein bisschen cool und so, aber ja, es gibt nicht so viel im Weltraum. Aber die Aufmerksamkeit, das hat aber nichts unbedingt mit dem Genre zu tun, würde ich sagen. Es ist einfach ultra schwer, Aufmerksamkeit zu bekommen.
Mhm. Jetzt musst du mir nochmal helfen. Warum, also wann habe ich eine Demo dann von dir entdeckt? Also ich habe ja die Demo gespielt. Wann ist die offiziell erschienen?
Ja, die war schon lange vor dem Nextfest da, aber okay, ich dachte, komm, ich trage die einfach mal da ein. nee, aber das ist eine Sache, die habe ich von Anfang an gemacht. Und zwar seit ungefähr, ja, also seit Anfang an habe ich das Spiel auf itch.io hochgeladen und immer wieder upgedatet und Leuten halt zum Spielen gegeben. Und dann irgendwann habe ich die Steam-Page gemacht und ich update die dauernd. Also die gibt's schon relativ lange. Aber die wird auch immer wieder aktualisiert tatsächlich. Ja, das ist mein Testbild sozusagen, weil ich zu faul bin, einen eigenen Beta-Brunch zu machen. Also man kann bei Steam auch sowas machen, dass man irgendwie sagt, so hier ist mein Spiel und da kann man schon sich irgendwie für einen Test anmelden und dann kann man so einen Beta-Bereich ich bin ein bisschen faul da. Mhm. Ich mache einfach immer die Demo aktuell und dann können die Leute das spielen.
Kannst du mal wenn du magst, so einen Einblick geben, also hat es denn schon Menschen erreicht oder ist es so, dass das Spiel noch auf seine große Entdeckung wartet? Tröppelt es so dahin? Ich finde es ja so wahnsinnig interessant, einfach mal zu hören, wie es so ist, ne, wenn man jetzt dann nicht so viel Geld in Marketingbudget reinsteckt, wie dann so ein Spiel sich da draußen so anstellt. Kannst du dazu was erzählen?
Ja, also ich habe jetzt 800 Wishlists, was schon cool ist, weil 800 Menschen sind eine Menge. Das ist nichts im Vergleich zu, also oder andersrum, wenn ich mich selbstständig gemacht hätte mit diesem Spiel, ja, und jetzt meinen Lebensunterhalt damit bestreiten müsste, da in Zukunft, sobald es dann irgendwann mal raus ist, dann hätte ich jetzt, da wäre ich nervös, sage ich mal, ne? Weil man sagt so, also Marketingmenschen sagen, man braucht so 15.000 Wishlists mindestens, wenn man irgendwie die Chance haben möchte, dass das Ding irgendwie dann in die Top 10 irgendwie landet. Und ich habe ja erst heute gerade einen Podcast von dir gehört über Manor Lords, die 2 Millionen haben.
Oh ja, ich habe extra, ohne Witz, also erstmal danke fürs Hören und ich habe extra nochmal vor der Aufnahme geguckt, weil ich dachte, naja, da hat der Dom wieder Scheiße geschrieben. Stellt sie raus. Nein, es sind ja mittlerweile über 2 Millionen.
Wahnsinn.
Unglaublich.
Wahnsinn.
Unglaublich.
Von daher ist das nicht so viel, aber es ist trotzdem, wenn man es jetzt absolut sieht, halt trotzdem eine tolle Zahl, so ganz viele Menschen. Ja. Und man muss auch sagen, ich mag eigentlich in Nischen sein, weil Nischen sind immer ein bisschen gemütlich, ja, und die Leute sind nett. Und tatsächlich ist es nämlich so, du kannst nämlich jetzt schon in mein Forum gucken auf Steam und es gibt eine Menge Leute, die haben nicht so eine gute Meinung von Steam-Foren, weil da, ne, also wenn es ein Feedback gibt, ist es negativ oder es gibt da irgendwie ganz doofe Leute und so. Und bei mir ist es so nett, das sind so, also es gibt jetzt irgendwie 10 Beiträge und da gibt es vor allem 2 Männchen, die haben es jetzt mehrmals gespielt und die haben ganz liebes Feedback geschrieben, also auch sehr gutes Feedback, auch kritisch angemerkt, hier, das und das könnte noch verbessert werden, aber grundsätzlich total nett und es ist einfach total schön, also es ist wirklich, wirklich gut. Und es gibt Reddit, das ist auch so ein Forumsding, was ich vorhin schon mal versucht habe zu erklären mit meiner Facebook-Gruppen-Analogie.
Ich weiß gar nicht, warum du diese grundlegenden Begriffe jetzt auch nur erklären willst.
Ach, ich weiß nicht, weil Foren gefühlt ist das eine Sache, die halt alte Menschen, also ich bin mittlerweile 40, so noch kennen, aber ich weiß nicht, ob, sagen wir mal, Leute, die jetzt 20 oder 25 sind, noch Foren, ob denen das was sagt.
Also ich bin Heavy User von Geschichtsforum.de, aber ich bin auch Mitte 30, also es ist wahrscheinlich auch, verzerre jetzt auch das Bild.
Ja, okay. Auf jeden Fall, genau, bei Reddit gibt's eine Sektion, die heißt Play My Game, da kann man sein Spiel posten. Und das war auch, das habe ich gestern gemacht, und da gab's auch wieder 2 Leute, die haben nicht nur das Spiel gespielt, was ja, ne, also wenn sich da jemand die Zeit für nimmt, dann ist das ja super cool. Die haben auch ein tolles Feedback geschrieben, also wirklich 4 kleine Paragraphen mit, ey, hier, finde ich super cool und das hat mich ein bisschen verwirrt und so. Also toll, also super. Und
richtig cool.
Da freue ich mich sehr. Und ich habe mir tatsächlich auch einen Gedanken gemacht. Also, man muss natürlich ehrlich sein, ne? Ich meine, ist bei dir wahrscheinlich auch so, ne? Wenn man was ins Internet stellt, ne, dann ist manchmal ja so der kleine Gedanke da so, na, was ist denn, wenn das richtig durch die Decke geht so? Also, ja, was wäre denn dann so? Aber ich habe mir da wirklich mal Gedanken drüber gemacht und ich glaube, ich könnte das aktuell noch nicht mal handhaben. Weil, also stell dir mal vor, morgen kommen jetzt 1 Million Leute, weil das so richtig, richtig Riesendings ist, ja, kommen jetzt plötzlich zum Beispiel in dieses Forum und schreiben da Sachen rein. Wie soll ich denn da in irgendeiner Form darauf reagieren? Das ging ja gar nicht. Und außerdem würde das wahrscheinlich auch dazu führen, dass da vielleicht auch ein paar komische Leute mit dann dabei wären. Von daher, ich weiß nicht, ich freue mich. Es ist schön. Und das Feedback ist meistens gut oder konstruktiv. Und also einfach schön. Also ich freue mich. Die Nische ist auf jeden Fall schön und ich bin nicht traurig, wenn das jetzt keine größeren Kreise zieht, weil es einfach so einfach wirklich wirklich eine nette Erfahrung ist. Es ist wirklich, also heißt der Cozy Space Survivors und dieses Cozy bezieht sich nicht nur auf das Spiel, weil es halt irgendwie so schnuckelig ist, sondern auch alles drumherum, so die ganzen Leute, die sich melden und so, die sind auch so schnuckelig. Das ist echt niedlich. Also ich freue mich. Jo.
Du hattest vorhin, da wollte ich auch noch mal kurz drauf hinaus, hattest du ganz beiläufig dich selbst mit dem Spiel eingereiht in Vampire Survivor Klone. Und ich muss sagen, Klone, ich bin da jemand, der immer da sehr spitz aufhorcht, wenn in solchen Spielkritikgesprächen das aufkommt, weil das oft sehr faul benutzt wird und gleichzeitig auch ein abwertender Begriff ist in meinen Augen, der gebraucht wird, wenn man eigentlich sagen möchte, es gibt Ähnlichkeiten. Mm. Aber super viele Menschen benutzen das auf eine Weise, die mich immer ein bisschen stinkig macht, weil es unpräzise ist und meistens nicht mal zutreffend. Und bei dir, du hast es auch gesagt und du bist ja quasi von der anderen Seite, du bist nicht von der Spielkritik, sondern du machst die Spiele und deswegen will ich nochmal nachfragen, siehst du denn dieses Spiel als Klon, stehst du diesem Klon, es ist einfach ein langer Tag gewesen, stehst du diesem Klon-Begriff anders gegenüber als ich, also kannst du das mal erklären?
Na, ich glaube, du hast schon recht, also was man eigentlich sagt, ist ein entweder ein Souls-like oder ein Vampire-Survivors-like oder ein Survivors-like. Also es ist eher ähnlich und kein Klon, das stimmt schon. Ja, nee, hast du recht. Also sollte ich mich eigentlich eher spezifischer ausdrücken, weil bei mir ist es auch so, ich habe mich dann von dieser Formel auch ein bisschen wegentwickelt. Also habe halt gestartet mit, ja, ich kopiere das einfach mal und dann habe ich aber zum Beispiel gedacht, so, ach, es wäre aber nett, kleine Quests einzubauen, mit kleinen, lustigen, süßen Aliens oder so. Und das hat, soweit ich das weiß, Vampire Survivors ist nicht so. Also ich habe mich dann so ein bisschen emanzipiert von der Originalformel. Aber als Klon hat, sage ich mal, angefangen. Also wirklich 1:1, okay, wie macht das Vampire Survivors? Okay, das versuche ich auch mal. Und dann kommen aber eigene Ideen dazu. Und das finde ich tatsächlich eigentlich auch ganz schön. Und das schließt auch so ein bisschen den Kreis zu meiner Schwäche, dass ich Game Design nicht gut kann. Weil ich finde, es ist eigentlich eine gute Übung zu sagen, ich nehme mal was daher, was schon funktioniert und kopiere das erstmal 1:1. Und dann, wenn ich so die Basis habe, dann gehe ich so ein bisschen auf Entdeckungstour und baue so eigene kleine Ideen ein. Und das hilft sehr, seinen eigenen Weg zu finden, aber mit einer starken Basis anzufangen. Also mir zumindest, weil ich halt einfach weiß, dass ich nicht so stark bin, jetzt von Grund auf so ein Designkonzept zu entwickeln.
Das ist tatsächlich eine ganz schöne Beobachtung, die ich auch bei mir gemacht habe, schon vor längerer Zeit, das ist schon ein Weilchen her, als es dann darum ging, so die ersten Formate für Okay Cool, also ganz andere Welt jetzt, aber wir kommen gleich wieder zum selben Punkt, zu konzipieren. Da habe ich auch ganz viel mir überlegt, okay, was höre ich eigentlich die ganze Zeit und was stört mich an den Formaten, die ich da höre oder was fehlt mir oder was wünsche ich mir und habe dann quasi das als Fundament genommen, um zu sagen, so, und jetzt mache ich das Dach weg und setze da mein eigenes drauf und das hat für mich super gut funktioniert und im Grunde ist es ja genau das.
Ja, und es funktioniert ja, also jetzt auch sehr gut, also dein Formate, also ich bin ja, also kann man sagen, Teilhaber? Nee.
Also, doch, tatsächlich, du.
Nein,
exakt, das ist das
Wort. Ich bin ja gerne bei Steady, ne? Also hier, alle, die zuhören, bitte Dom bei Steady unterstützen. Und da höre ich ja auch die anderen Formate und das ist auch schön. Also tatsächlich, man merkt das ja. Und das ist auch faszinierend, weil auf der einen Seite denkt man so, ja, Podcast ist ja Podcast, da labern halt Leute. Aber du bringst da immer noch so ein kleines Gewürzchen mit,
jetzt,
ne?
Und jetzt geht's um mich, ja. Das soll es ja gar nicht, das wollte ich jetzt gar nicht. Nein, 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 zurück zu dir, zurück zu dir. Also, Cozy Space Survivor, ich sehe da noch, also Klammer auf, vielen Dank, ich freue mich sehr über die Worte, aber es geht jetzt hier um dich, Klammer zu. Ich will fragen, ich glaube, wir haben darüber schon mal geschrieben im Privaten, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr herbeibeschwören, deswegen frage ich dich nochmal ganz offiziell, gibt's denn da schon sowas wie ein Release-Fenster für dieses Spiel? Weil, ich habe es an der Stelle noch gar nicht gesagt, in der Anmoderation wohl schon, aber hier kann es ja auch nicht schaden, ich habe das richtig gerne gespielt, ich war ganz entzückt, es ist tatsächlich so cozy, wie es verspricht und da habe ich gerne Zeit mit verbracht, deswegen auch aus persönlichem Interesse heraus gefragt, wann kriegt man es denn mal in Gänze in die Hand?
Ja, also es gibt jetzt eine schöne und eine nicht so schöne Sache für dich und zwar wird es halt sehr bald kommen, ich denke so im April oder Mai oder so. Mhm. Eigentlich ist es so und jetzt kommen wir jetzt zur nicht so schönen Sache und zwar im Grunde genommen hast du auch fast alles schon gesehen, weil die Demo ist nämlich 100% des Contents eigentlich, außer dass dir zwei Schiffe fehlen, aber mehr kommt da eigentlich auch nicht. Ich überlege noch ein extra Schiff zu machen oder vielleicht noch eine Waffe oder so, aber eigentlich ist es schon im Endstadium jetzt und genau, also aber im Grunde genommen hast du schon alles, fast alles gesehen, aber es wird bald released sein. Ich wollte eigentlich schon länger rauskommen, aber zum Beispiel da bieten sich dann halt Leute an, die sagen, ja, ich könnte eine chinesische Übersetzung machen und dann denke ich mir natürlich, ja, das ist natürlich, also da warte ich dann gerne nochmal ein bisschen, bis es dann fertig gemacht wird. Und auf meinem Notizzettel stehen jetzt auch zum großen Teil so kleine Verbesserungen, die aber jetzt wirklich keine bahnbrechenden neuen Features sind, sondern eher so Sachen, wo Leute sagen, oh, das ist mir, da habe ich irgendwie zu lang gesucht oder so, kann man da nicht irgendwas machen? Ja, so kleine Sachen. Ist auch vielleicht tatsächlich der interessanteste Teil ist am Anfang der Spielentwicklung, wenn man noch so coole neue Sachen einbaut und sich ganz viel ändert. Der Endkram ist so, ja, und hier noch ein Menü und da noch eine Verbesserung und da wird noch ein Fehler beseitigt und hier, okay, eine neue Sprache ist cool, aber weißt du, das ist jetzt was anderes als, oh, ich habe jetzt die neue Superwaffe eingebaut und die macht jetzt doppelt Spaß oder so. Ja.
Ja. Kannst du dir denn vorstellen, nach diesem Projekt noch weitere dieser Art zu machen oder ist das jetzt so ein einmaliges Ich-lerne-mal-dazu-Experiment gewesen?
Ja, mal gucken. Aber eigentlich ist es, eigentlich muss ich mich in meinem eigenen Fachbereich weiter bilden. Ja. Und das kostet so viel Zeit. Und tatsächlich, also wenn ich ehrlich bin, vielleicht war dieses Spiel auch so eine kleine Prokrastination. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es ist halt so, eigentlich hatte ich nämlich vorher, ich habe mir so ein, oder andersrum, es gibt bei Effekten nicht so viel Material zum Lernen wie bei anderen Bereichen der Spieleentwicklung. Aber es gibt jetzt immerhin so ein paar Sachen. Aber es gibt einen ganz großen Markt, China, Korea, Japan, die machen richtig coole Sachen, aber da kommt man kaum ran an das Lernmaterial. Das ist da ganz schwer irgendwie. Und aber ich habe jetzt einen Kurs mir gekauft gehabt, nämlich vor 8 Monaten ungefähr oder 9. Und den hatte ich auch angefangen. Und dann habe ich aber irgendwie angefangen, mein eigenes kleines Spiel zu machen. Und eigentlich muss ich diesen Kurs fertig machen. Also ich nehme daran teil und lerne halt, ne? Weil ich will halt wissen, wie die da ihre super coolen Effekte machen. Und da muss ich jetzt eigentlich auch mal wieder zurückkehren. Tatsächlich ist das auf meiner Liste. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die Technik entwickelt sich weiter. Es gibt jetzt, wie gesagt, dass in Echtzeit diese ganzen Simulationen ablaufen. Das habe ich mir zum Beispiel noch gar nicht angeguckt, ne? Und ich habe das Gefühl, wenn ich da jetzt irgendwie noch so ein Spiel mache und noch so ein Spiel und jedes davon dauert ein Jahr, dann bin ich aus meinem Hauptfeld, das ist ja eigentlich der, wie heißt das, Tagesbrot, Brotjob, also der, wo man Geld verdient, wo ich Geld verdiene, das ist ja der eigentliche Job, ja, es ist ja viel wichtiger, da am Ball zu bleiben, ne? Nicht, dass ich da irgendwie da den Anschluss verliere, das ist so ein bisschen das Ding, ja.
Die Lösung für das Problem wäre natürlich, einfach alles zusammenzubringen. Ich habe schon lange nicht mehr an diese Spiele gedacht, in denen man Flüssigkeiten durch Rohre leiten muss, um dann irgendwelche Rätsel zu lösen. Und wenn du das machst mit deinen VFX-Fachkenntnissen, ein geil aussehendes Wasser fließt durch Rohr-Rätselspiel, ohne Witz, das ist die nächste Nische, auf die du dich stürzen kannst. Und ich sitze schon in der ersten Reihe und sag, ja, herzlich willkommen, das habe ich mir gewünscht.
Ein Wishlist habe ich schon, das ist schön, ja.
Wäre das nicht eine Idee?
Ja, aber ich habe tatsächlich eine Sache auch gemerkt bei der Entwicklung jetzt von diesem Projekt. Wir haben ja vorhin diese Flüssigkeitswurst, die aus dem Rohr läuft. gesehen. Ja. Und da verwende ich sehr, sehr viel Zeit in diesen einen Effekt. Weil da geht es mir darauf hin, was Neues auszuprobieren, neue Sachen zu entdecken oder auch mal neue Sachen auszuprobieren und dann zu sehen, ah nee, funktioniert nicht und dann mache ich was anderes und iteriere weiter. Also ich investiere sehr viel Zeit darin, dort zu lernen. Und dann steht dieser eine Effekt im Vordergrund. Bei dem Spiel jetzt war es eher andersrum. Da habe ich gesagt, okay, ich mache die Sachen, die am schnellsten gehen und habe da relativ wenig coole Effekte oder coole Techniken ausprobiert, weil das Hauptziel ist, dass dieses Spiel fertig wird. Ne? Und das heißt, wenn man so ein Spiel arbeitet, muss man ein bisschen pragmatischer sein. Da kann man, also, oder ich konnte mich jetzt nicht so, ne, so auslassen in diesen in diesem Erkundung der Technik und so. Und das ist auch so eine Sache, ne? Also, wenn ich jetzt nur noch so eine Dinger machen würde, dann würde ich, glaube ich, echt stehen bleiben auf so einem Dings. Aber und ja, also klar, wenn man jetzt dieses, ich weiß, was du für ein Spiel meinst, das ist dieses Bioshock-Minispiel, ne?
Ja, zum Beispiel, genau. Ja.
Und im Windows 3.1 habe ich sowas früher auch schon mal gespielt. Wie heißt es? Pipe irgendwas? Ne?
Ja.
Klar, wenn man so ein kleines Spiel macht, dann kann man das effektmäßig natürlich richtig cool ausarbeiten. Ja, also ich denke mal drüber nach und wenn es soweit ist, dann sage ich auf jeden Fall gerne mal Bescheid. Aber ja, auf meiner Liste steht jetzt eigentlich erstmal noch ein paar Spiele nachholen, die andere Leute gemacht haben und dann noch mich in meinem eigenen Feld wieder mal auf den aktuellen Stand bringen. Das wird noch eine Weile dauern, aber ja.
Ich sag's dir, OrkiCool trifft wieder in 2 Jahren, dann sitzen wir da vor deiner gewachsenen Steam-Portfolio-Seite und sagen, was denn hier passiert.
Oh, das wäre tatsächlich interessant.
Das wäre wirklich interessant. Ja, da freue ich mich drauf. Aber jetzt für diesen Moment haben wir es tatsächlich, haben wir es abgeschlossen, dieses Gespräch. Die Zeit hat geklickt und hat gesagt, so, die Stunde ist vorbei und schnell ging's. Mein Gott, schnell ging das, Simon.
Ja, kann ich nur zustimmen. Hat mich aber sehr gefreut. Noch, vielen, vielen Dank.
Mich auch. Also wirklich erstmal vielen Dank dafür. Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Ja. Die gönne ich mir jetzt einfach noch. Das Spannende ist ja auch übrigens, das wissen die Leute draußen gar nicht, außer ich konnte jetzt wieder davon nicht zurückhalten, eine Anmoderation zu erzählen. Naja, jede Sekunde während des Gesprächs hätte ein Lastwagen hier klingeln können, weil mein Schreibtisch noch kommt heute. Ist nicht passiert. Und jetzt überstrapaziere ich mein Glück, indem ich noch eine letzte Frage stelle. Und zwar, Moment, ich drehe mich noch einmal kurz zum Fenster um zu schauen, ob es die Auffahrt schon hochkommt. Moment. Hier sieht alles noch sehr dunkel aus. Okay. Und zwar, Simon, letzte kleine Frage. Überall, wo ich dich gefunden habe im Netz, wenn es um Nicknames geht, bist du zu finden als Simon schreibt. Aber sollte es nicht eigentlich heißen Simon FVFX? Oh Gott.
Ja.
Naja, also die Frage ist, warum denn schreiben?
Simon zaubert wäre vielleicht was, ne? Aber nee, tatsächlich ist es so, dass ich hatte am Anfang mal einen Blog gemacht, der gar nichts mit diesem Bereich zu tun hatte. Der ist simonschreib.de, genauso, ne? Also, keine Ahnung, mir fällt jetzt zum Beispiel ein, hier der YouTube-Kanal von Martin von GameTube, der hieß Martin spielt. Ja. So, also so ein ganz normales Ding, dass Leute irgendwie ihren Name und Verb dahinter packen. Und das war also irgend so, mein erster Blog-Eintrag war über einen Umzug, ja, also es hat gar nichts damit zu tun gehabt. Und dann hatte ich aber angefangen, über VFX-Kram zu posten, auf Deutsch am Anfang noch. Und dann habe ich das da drauf gemacht. Und dann habe ich gedacht so, hey, das ist ja irgendwie ziemlich dämlich. Das kann ja niemand vom internationalen Publikum, und ich meine, diese ganze Branche ist sehr international, kann das lesen. Also mache ich das auf Englisch. Habe das dann auch gemacht und das haben dann einige Leute cool gefunden. Und dann habe ich da weitergemacht in diesem VFX-Bereich zu bloggen sozusagen. Aber die URL, die Domain von der Website, hat sich einfach nicht geändert. Und das führt dazu, dass manchmal, wenn Leute, bei Rock, Paper, Shotgun ist das mal vorgekommen, da haben die auf einen Artikel von mir verlinkt und haben halt gesagt, ja, also das ist der Simon Schreibt, und dachten halt, dass Schreibt mein Nachname ist. Weil die das natürlich nicht wissen können, dass es ein deutsches Verb ist, aber
Du, ja. Ganz zu Beginn meiner Vorbereitung auf das Gespräch, wirklich in den ersten 10 Sekunden, bevor ich auf diese Webseite gekommen bin, habe ich auch bei mir im Dokument stehen gehabt, OrkiCool trifft Simon Schreibt. Also, ah nein, okay, heißt anders. Ja, naja, schön. Okay, ja. Jetzt weiß ich das auch, vielen Dank. Alles klar, dann würde ich einfach sagen, ich wink dir zu, ich danke dir nochmal von Herzen für deine Zeit, ich habe das sehr genossen.
Ich danke dir.
Und wünsche dir einfach viel Erfolg mit dem Spiel.
Dankeschön, ey. Dankeschön, Dankeschön. Ja, und ich dir auch mit dem Schreibtisch.
es wird spannend für uns beide noch.
Ja, der Thrill. Ja.
Tschüss.
Okay, ciao, ciao.
So, vielen Dank, liebe Leute, aus der Halle des Bergkönigs. melde ich mich. Oh nein, der Gag war so gut, der hätte die Anmoderation gemusst. Egal. Also, jedenfalls, hier bin ich. Oh Mann. Ach ja, es war wieder eine Freude. Vielen Dank euch auch für nicht nur das Zuhören, sondern für den Support. Ne? Möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Es gibt ja einige Menschen, die Okay Cool bei Steady unterstützen. Es ist eine große Freude und hilft mir, Möbel in die neue Wohnung zu bekommen. Deswegen fühlt euch ermuntert, gerne eine Mitgliedschaft abzuschließen. Und ganz nebenbei schaltet ihr euch dabei nicht nur weniger Raumhall, sondern auch eine ganze Reihe von besonderen Episoden frei, die ich in den letzten Monaten und Jahren produziert habe mit meinem fantastischen Team und mir selbst. So ist das. So, liebe Leute, findet ihr alles in der Folgenbeschreibung. Ich danke euch und wir hören uns ganz bald wieder.